Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Die Cologne Open sollen vom 15. Mai an stattfinden, in der Woche vor den French Open. Das hat die WTA jetzt auch mit ihrem veröffentlichten Kalender bestätigt. Das Modalverb sollen muss aber immer noch hinzugefügt werden, denn die Corona-Pandemie hat das Leben noch immer im Griff. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dieses Mal mit einem Zwischenruf hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp Joubert ist heute nicht dabei, aber dafür habe ich wieder mit Oliver Müller, dem Turnierdirektor der Cologne Open, gesprochen. Wie vor 8 Wochen, ungefähr Mitte November, da haben wir das erste Mal miteinander gesprochen. Und die Cologne Open, die sollen in diesem Mai ihre Premiere feiern. Hier bei Chip and Charge werdet ihr jetzt in regelmäßigen Abständen von der Organisation der Cologne Open erfahren. Wie läuft die Vorbereitung in Zeiten einer Pandemie? Was sind die größten Herausforderungen und an welche Dinge muss gedacht werden? Heute machen wir den Anfang. Hier ist also das Interview mit Oliver Müller. Herr Müller, vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben für uns.
Ja, gerne. Freut mich, da zu sein.
Wir haben Mitte November das letzte Mal miteinander gesprochen. Seitdem sind ungefähr 8 Wochen vergangen und die WTA hat jetzt inzwischen dann auch ihren Kalender bekannt gegeben, wo dann auch die Cologne Open in der Woche vor den French Open drinstehen. Was ist seit diesen 8 Wochen passiert? Was ist in den 8 Wochen oder in den Wochen bis zur Veröffentlichung des WTA-Kalenders dann auch passiert?
Puh, was ist da passiert? Eine ganze Menge und auch wieder gar nichts.
Ja.
Wir haben auf der operativen Ebene, je nachdem, welche Perspektive man wählt, wir haben auf der operativen Ebene unheimlich viel gearbeitet. Wir haben die ganzen Side-Events festgezurrt, die Ablauforganisation des Turniers auch konkretisiert. Wir haben Live-Acts für unseren Ladies Day, für den Gents Day verpflichtet, das Eröffnungskonzert etc., den CSR-Tag verfeinert. Das ist mir ein ganz besonderes, wichtiges Anliegen, hier auch eine gewisse Verantwortung zu zeigen, mit der Gold-Krämer-Stiftung und mit der Special Olympics zusammenzuarbeiten. Also das haben wir getan. Wir haben das auch ganz im Match-Schedule-Plan mit der WTA natürlich abgestimmt. Das heißt, da ist unheimlich viel auf der operativen Ebene passiert. Nicht ganz so wirklich viel passiert, muss man sagen, ist auf der pandemischen Ebene. Ende November, kurz nachdem wir gesprochen haben, gab es dann den ersten, ich weigere mich, dieses Wort in den Mund zu nehmen, weil ich es nicht als Lockdown empfinde, aber diese pandemischen Einschränkungen, sage ich jetzt mal dazu, Da dachte ich eigentlich, dass man vielleicht etwas klarer und härter durchgreift. Das war so meine Hoffnung, meine Erwartung und auch nach den Informationen, die wir da aus der Ministerpräsidentenkonferenz hatten. Das hat sich da nicht bewahrheitet. Das sind 3 Ministerpräsidien umgefallen noch und seither hangeln wir uns irgendwie bis Mitte Januar und dann oder bis Mitte Dezember, dann bis Mitte Januar und jetzt wieder bis Mitte Februar in einem Jahr. Es ist ein bisschen verschärften Lockdown, aber eigentlich ist es keiner und das fällt uns vielleicht so ein bisschen auf die Füße auch. Also ich glaube, wenn man da, und das möchte ich jetzt auch die gesamtgesellschaftliche Situation nicht kleinreden, das ist unheimlich furchtbar, was da draußen passiert. Aber auf der anderen Seite könnte es durchaus sein, dass wir da vielleicht leidtragender sind, weil es eben seit Ende November nicht ganz so hart durchgegriffen wurde, wie es nach ganz subjektivem Empfinden von mir vielleicht notwendig gewesen wäre, um dann im Mai vielleicht etwas mehr Öffnung schon auch zu haben.
Ja, glücklicherweise gehen die Zahlen jetzt, wo wir sprechen, so ein bisschen zurück und wir hoffen, dass das der richtige Weg ist und dass das der einzige Weg ist, der jetzt noch eingeschlagen wird, also dass die Zahlen dann runtergehen. Sie haben es gerade schon angesprochen, Corona macht unser aller Leben momentan keinen Zentimeter planbar. Was sind im Moment die größten Hürden für Ihr Turnier, für die Planung dann auch der Cologne Open?
Ja, wir haben da 2 Perspektiven zu beachten. Die eine Perspektive sind die Verordnungen von Bund und Land, respektive dann auch vielleicht die ein oder andere ergänzende Verordnung auch von der Stadt, ja, also die Gesundheitsbehörden hier lokal. Da bin ich momentan jetzt nicht ganz so euphorisch, dass wir vielleicht mit wahnsinnig viel Zuschauern rechnen dürfen. Mhm. Aber auf der Perspektive der WTA, da gibt es ein 112-seitiges Handbook, wie wir sicherstellen können, dass wir auch genau diese Bubble, die notwendig ist, um Spielerinnen, um Staff, um aber auch die Betreuer zu schützen, notwendig ist, das zu operativ zu bewerkstelligen. Das ist auch nochmal ein schöner Klimmzug, den wir da machen müssen. Das sind so die beiden Ebenen. Und die größte Herausforderung ist tatsächlich, sag mal, von der einen Ebene kommunale und regionale Verordnungen, die Gesundheitsbehörden überprüfen, die Spielerinnen und den Trotz in die Bubble zu bekommen. Mhm. Ja, da spreche ich eben, die größten Punkte sind da die Einreisebeschränkungen. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen 157 Risikogebiete identifiziert. Mhm. Und wenn Sie aus einem Risikogebiet kommen, dann müssen Sie, unabhängig davon, was Sie für Tests oder für Werte mitgebracht haben, Sie müssen in eine 10-tägige Quarantäne. Und die kann in Nordrhein-Westfalen frühestens nach 5 Tagen freigetestet werden. Mhm. Und jetzt rechnen Sie mal mit einem 8-tägigen Turnier, der 5 Tage wegfällt, und dann sollten Spielerinnen 4 oder 5 Runden noch bestreiten. Das ist so die größte Herausforderung, wie man das bewerkstelligt bekommt.
Und dann ja auch in einem vollgepackten Kalender, weil wenn man sich das anguckt, in der Woche davor ist ja zum Beispiel Straßburg beziehungsweise dann auch das Turnier in Rom, beziehungsweise Straßburg ist in der Woche von den Cologne Open, aber in der Woche davor ist das Turnier in Rom, wo dann ja vielleicht auch ein paar Spielerinnen vertreten sind von Ihnen.
So, mit Sicherheit, genau, davor dann auch noch Madrid, jetzt auch über 10 Tage das Turnier, da sind sie mit Sicherheit alle, die können, ja, da sind bei Madrid am Start. Und wir haben jetzt einmal zeitlich gesehen, unabhängig jetzt von finanziellen Implikationen, haben wir zeitlich gesehen nicht diesen Luxus, der jetzt in Australien vorherrscht, dass du einfach Spielerinnen und Spieler 2 Wochen oder 3 Wochen vorher einfliegst, 2 Wochen Quarantäne hast und dann sich auch frei bewegen können. Das muss man ja auch sagen, wenn sie negativ bleiben. Diese Möglichkeit hast du halt unterjährig, egal bei welchem Turnier, die hast du nicht.
Ja.
Unabhängig der finanziellen Implikationen. Und das ist so die Herausforderung, die wir gerade bestreiten mit den Gesundheitsbehörden und wirklich da also im fast schon täglichen Austausch mit irgendwelchen Telefonaten und Sitzungen, weil die Lage sich einfach ändert. Ja, wir spielen jetzt in 3,5, 4 Monaten. So weit möchte auch nicht immer ein Amt vorausblicken. Ja. Die ja gerade mit dem heutigen Status auch ziemlich viel zu tun haben, das ist vollkommen klar.
Also wenn wir das zusammenfassen können, Sie können drumherum eine ganze Menge jetzt schon planen und können dann auch festzurren. Sie haben gesagt, die Side-Events für die Musik-Acts etc., für die Abende können Sie schon festzurren, aber richtig am Turnier planen, also was auch Spielerinnenverpflichtungen ja auch angeht, das kriegen Sie im Moment noch nicht so richtig hin.
Ja, drumherum, klar. Also das Schöne ist ja daran, wir haben ja nicht nur ein Jahr diese Lizenz, sondern wir planen ja langfristig, das heißt, wir arbeiten nicht für die Tonne. Mhm. Nichtsdestotrotz hat natürlich die Tatsache, dass der Kalender jetzt verhältnismäßig spät veröffentlicht wurde, auch dafür gesorgt, dass bis Anfang Januar eigentlich seriöse Spielerinnengespräche nicht möglich waren. Im Hintergrund und im Off und sehr informell und sehr unverbindlich auch. Ja, natürlich, da haben wir viel telefoniert und geschrieben. Aber das geht jetzt erst eigentlich richtig los.
Ja.
So, jetzt geht's richtig los, weil die Entry-List aufmacht natürlich jetzt irgendwann die Tage, ganz aktuell, bei dem sich dann die Spielerinnen, die verpflichtet worden sind, melden können. Und auf der anderen Seite aber geht's auch um Visa-Thematiken. Also es gibt da auch immer noch Spielerinnen, die sich Visa beantragen müssen und das muss man auch einen gewissen Zeitraum vorher machen. Und deshalb ist diese Unsicherheit jetzt nicht unbedingt förderlich, gerade vor allem auf der Spielerinnenebene, ja.
Ja, also es gibt im Moment, was Spielerinnen angeht, gibt es von Ihnen noch gar keine Wasserstandsmeldung, offensichtlich.
Also Wasserstandsmeldungen sowieso nicht, sondern wir verkünden immer erst dann, wenn wirklich unterschrieben ist. Spekulationen helfen keinem weiter und ja, wenn wir dann tatsächlich irgendwo ein Otto mal drunter haben, dann werden wir auch darüber informieren.
Ja. Wir wollen hier so ein bisschen, also jetzt auch regelmäßig darüber berichten, wie die Cologne Open fortschreiten. Sie haben damals in unserem ersten Gespräch davon gesprochen, dass Sie damals die Gelegenheit günstig sahen, die Lizenz aus Nürnberg zu bekommen. Da war der Sponsor abgesprungen, hatte gesagt, er wollte nicht mehr weitermachen. Wie weit mussten Sie schon sein, bevor Sie dann mit Steve Simon dann auch gesprochen haben? Sie haben ja damals darüber gesprochen, Sie wollten eigentlich erst einen Challenger haben. Und dann hat Steve Simon gesagt, jetzt guck dir das mal an, was wir hier haben. Wie weit mussten Sie damals schon in Ihrem Planungsstand sein, um sowas wie eine Lizenz dann auch ja seriös anzugehen?
Also wir mussten natürlich schon gewisse Commitments haben, auch von der Kommune, respektive auch von einem potenziellen Host-Club, auf dem gespielt werden würde, weil das natürlich die Basis oder die Grundlagenentscheidung auch des WTA-Boards dann beeinflusst. Denn der Prozess ist, ja, das ist relativ komplex. Also sie versuchen, also wenn sie die Idee haben, sie möchten gerne ein Turnier haben, dann versuchen sie das in einer Region zu implementieren, von dem sie überzeugt sind, dass sie auch die entsprechende passende Lizenz bekommen. Mhm. Das heißt ganz konkret an unserem Beispiel Köln, wir mussten einen Interessenten identifizieren, der in Europa gespielt hat, weil Köln nun mal in Europa liegt. Das ist noch relativ einfach. Dann brauchen sie aber Lizenz, die auf Sand gespielt hat. Mhm. So, in Europa, denn wir haben im ganzen Rheinland keine Championship-fähigen Hardcourt-Plätze. Wenn Sie das auch bewerkstelligt haben, dass Sie einen Host-Club an potenziellen zur Verfügung haben, dann müssen Sie schauen, welche Terminslots für Sie interessant sind. Und da gibt es in Europa auf Sand zwei theoretische Terminslots. Einmal der jetzige, so von Ende April bis irgendwie zu den French Open in den Clay Court Swing. Und dann gibt es nochmal die Möglichkeit, nach Wimbledon auf Sand zu gehen. Da, wo Hamburg jetzt spielt, wo Kitzbühel spielt bei den Herren, wo bei den Damen Lausanne spielt. Und noch ein Turnier, das habe ich jetzt gerade vergessen. Das wäre ein zweiter theoretischer Slot. Und da waren für uns aber sehr schnell klar, dass wir in dem zweiten Slot nicht spielen wollen, weil wir davon überzeugt sind, dass da Spielerfelder nur sehr, sehr schwer stark zu bekommen sind, weil natürlich da der Hardcore-Swing Richtung US Open vor der Brust steht. Und deshalb war auch dieses Zeitfenster Ende April bis Ende Mai rein theoretisch die dritte Komponente als Einschränkung, die wir berücksichtigen mussten. Und wenn Sie das alles geschafft haben, dann wird natürlich die Schnittmenge an möglichen potenziellen Lizenzen, die Sie kaufen können, relativ eng. Mhm. Und als dann Nürnberg eben und die Familie Reichel zumindest in Aussicht gestellt hat, diese Lizenz veräußern zu wollen, haben wir die Gespräche gesucht und haben dann innerhalb von 5 Wochen haben wir die Finanzierung strukturiert, haben die Finanzierungspartner gefunden für die Lizenz, haben mit der WTA verhandelt und dort unsere Lobbyarbeit begonnen, weil natürlich zu guter Letzt muss das WTA-Board einen Transfer einer Lizenz immer zustimmen. Mhm. Haben natürlich mit der Familie Reichel verhandelt, ob den Konditionen. Und als das alles endverhandelt war, dann konnten, und auch ein Sidecheck gab es dann noch, genau, natürlich von der WTA, ihr guckt sich das vor Ort dann auch an. Und als das alles dann positiv durchlaufen war, konnte ein sogenannter Transferantrag gestellt werden mit all diesen Informationen. Das hat dann der Verkäufer, die Familie Reichel, Peter Michael Reichel, gemacht. Und das wurde dann im Board irgendwann im Oktober 2019 entschieden. Jawohl, das, was Köln vorgelegt hat an Voraussetzungen, an Möglichkeiten und das, was der Transfer betrifft, das ist alles sauber und gut gelaufen. Da können wir zustimmen. Und dann erst findet der Transfer auch der Lizenz statt.
Wie lange haben Sie jetzt die Lizenz?
Die Lizenz wird unbefristet erteilt.
Ach so. Mhm. Also Sie sagen, solange Sie das Turnier dann auch seriös durchführen können, werden Sie dann auch diese Lizenz dann behalten können?
Genau, ganz genau. Ja, deswegen sagte ich vorhin, wir arbeiten ja nicht für die Tonne, sondern die Worst-Case-Betrachtung. Wir dürfen halt dieses Jahr jetzt aus welchen Gründen auch immer noch nicht starten. Heißt ja nicht, dass wir dann komplett von Null anfangen müssen, sondern ich überspitze das jetzt natürlich ein bisschen, aber dann tauschen wir einfach die 1 durch eine 2 aus und dann wird das Team weiterarbeiten. Mhm. Ja. So, darauf kann man sich schon verlassen. Also wir sind jetzt in Good Standing mit der WTA und das auch die Corona-Pandemie betrifft ja nicht nur Köln, die betrifft ja ganz viele Turniere weltweit und hat die Turnier ja auch in Bredouille gebracht letztes Jahr. Ne?
Ja. Sie haben gesagt, dass Sie angefangen haben, damals für einen Challenger Plätze zu suchen, beziehungsweise einen Standort zu suchen, sollten in dem Rheinland suchen. Wie geht man bei so einer Standortsuche dann vor? Sagt man dann beim Club hier, Leute, ich habe eine Idee für ein Turnier, habt ihr in der Form Zeit, beziehungsweise habt ihr die Möglichkeit und habt ihr Bock, das mit mir zu machen? Oder wie geht man da so vor, um dann auch eher eine Anlage zu finden, die solchen Ansprüchen gerecht wird?
Ja, also da kommt natürlich ein gewisses Gefühl und eine Eigenexpertise brauchst du da schon, um sagen wir, Plätze, auch Clubs zu beurteilen von der Außensicht her. Und dann ist es wie bei jeder Verhandlung. Dann baut man sagen wir mal eine Longlist an Clubs auf, von dem sie überzeugt sind, dass die Infrastruktur aus ihrer Sicht in Frage kommt. Haben dann darüber hinaus, sagen wir mal, informieren sie den etwaigen Host-Club darüber, dass es da eine Opportunity gäbe, vielleicht ein WTA-Turnier zu hosten und gehen dann in die Gespräche und die Interessierten Parteien führen sie die Gespräche, die werden ihre Vorstellungen und Fragen an sie wenden und am Ende steht dann eine Shortlist und da gehen sie in konkrete Verhandlungen. Wir haben das 2020 so gemacht, dann nachdem klar war, dass wir die Lizenz bekommen. Wir haben so einen richtigen Pitch praktiziert. Mhm. Wir hatten also neben der Stadt Köln, hatten wir 2 weitere Kommunen, die interessiert waren, weil da auch gerade bei einem WTA-Turnier da erzielen sie als Stadt eine gute 7-stellige Werbeäquivalenz auch dafür. Das heißt, es ist schon ein gewisses Asset auch im Stadtmarketing. Das heißt, da muss auch die Kommune dahinter stehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und diesen Pitch haben wir durchgeführt mit 3 interessierten Kommunen. Dann haben wir die Konditionen auch verhandelt. Und am Ende spricht da, aber das ist nicht das entscheidende, einzig und allein entscheidende Kriterium, die finanzielle Komponente, sondern tatsächlich auch die Entwicklungsfähigkeit und die Anlage selbst, Anbindung, Infrastruktur und wie stark möchte die Kommune auf dieser Thematik WTA-Turnier spielen. Mhm. Und dann, das haben wir zu Ende geführt. Das waren 3 Monate von Januar 2020, Sie erinnern sich, wir haben ja damals nur WTA Rheinland verkündet, ja. Ja, ohne eine gewisse Location. Und das ging dann bis kurz vor Ostern, Mitte, Ende April, weil wir ja zumindest zu Beginn des Pitches war unser Ziel, im Mai 20 One Year to Go zu verkünden. Mhm. Das Ganze hat sich halt dann pandemisch bedingt nicht realisieren lassen, haben dann aber im April trotzdem entschieden, okay, wir spielen jetzt hier.
Ja, es gibt dieses Beispiel aus Großhesselohe, wo dann Challenger stattgefunden hat für ein Jahr und dann hat Großhesselohe gesagt, ja, wir können diese Woche nicht für knapp oder diese Anlage nicht für knapp zwei Wochen dann auch sperren, weil wir auch unsere Bundesligamannschaft haben etc. Und jetzt ist das Turnier aus Großhesselohe dann nach Augsburg abgewandert. Gibt es dieses Risiko dann auch in Köln oder haben Sie da gesagt, wir zurren das jetzt erstmal fest für ein paar Jahre?
Nein, also das Risiko gibt es immer und eine ganz wichtige Komponente, und deswegen sprach ich gerade auch von nicht nur finanziellen Implikationen, eine ganz wichtige Komponente ist die Mitgliedschaft eines Clubs. Also wenn man da, sag mal, Möglichkeiten findet in einem großen Club, wo man vielleicht auch den einen oder anderen Platz den Mitgliedern trotzdem zum Spielen zur Verfügung lassen kann, der dann baulich so abgetrennt ist, dass es quasi eine eigene Anlage ist. Wenn Sie den Mitgliedern Ausweichplätze zur Verfügung stellen, zumindest die Möglichkeit dafür schaffen und lauter solche Dinge, dann, glaube ich, gewinnt auch eine Mitgliedschaft, jetzt gerade in der heutigen Zeit, in der Mitgliedschaften häufig auftreten, auch als Konsument, die sagen, ich zahle meinen Mitgliedsbeitrag und jetzt will ich spielen, dann gewinnen Sie auch ein Verständnis, dann gewinnen Sie auch dieses Gefühl, und das ist bei uns ein ganz wichtiger Punkt, dieses Gefühl, das ist nicht das Turnier von Müller oder das Turnier vom Präsidium, das ist das Turnier von uns. Mhm. Unser Turnier, ja, diesen Stolz und diese Identifikation, die gewinnen Sie nur, indem Sie halt wirklich kommunizieren, sprechen und da ganz viele extra Wege gehen, sagen wir die extra Meile gehen. Gerade auch so, wie wir dieses Turnier aufziehen, ist es schon auch von Köln für Köln. Ja. Wir haben uns bewusst entschieden, nicht irgendwo eine Agentur dann da dran zu setzen, die kommt und das Turnier runterspult und dann wieder geht, sondern auch im Organisationskomitee ganz viele Einheimische, die jeder für sich wirklich großartige Experten sind und dieses Team zusammenzuführen. Das sind so die Hauptkriterien und dann wachsen sie auch sehr schnell in die Stadt hinein und damit auch mit dem Club gemeinsam. Also das sind ein Beispiel jetzt für ganz viele weiche Faktoren, die sie während so einer Reise auch berücksichtigen müssen.
Ja. Sie haben jetzt die Lizenz, Sie haben einen Termin, Sie haben dann auch die Anlage. Wenn ich mir das vorstelle als weißes Blatt Papier, was sind die ersten Schritte, wenn man so ein Turnier organisiert? Was muss getan werden, um so ein Turnier auf die Beine zu stellen?
Also das absolut Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass Sie eine klare, berechenbare DNA entwickeln. Das hört sich jetzt sehr marketingtechnisch an, aber das geht gerade das, was ich angedeutet habe, von Köln für Köln, das geht auch in die Mentalität der Leute über. Das heißt, sie brauchen diese klare DNA, die wir uns für Köln entwickelt haben, mit drei Grundfragen. Die erste Grundfrage, die wir uns gestellt haben, was macht der Kölner, was macht der Rheinländer am liebsten? Und die Antwort darauf, feiern. Feiern, gesellig sein, einfach, das ist da die Mentalität des Rheinländers. Und diesen Punkt müssten wir berücksichtigen, weil wir machen so ein Turnier nicht für uns oder für den Club, wir machen es für die Region, für die Menschen einer Region. Und die müssen Sie ansprechen. Also ist einer unserer drei Punkte der DNA, in Köln sagt man Schwade und Viere, im überregionalen Kontext heißt es Kölsches Tennistainment, also tatsächlich auch das Tennis als USP, als das Wichtigste, aber es muss drumherum ausgeschmückt werden. Und die zweite Frage, die wir uns gestellt haben, war, was hat Köln im Premium-Sport-Segment, was irgendwo auch imageprägend in diesem Premium-Bereich auf die Region, auf die Menschen einzahlt. Und da sind wir, nachdem wir das Golfturnier hier 2018 verloren haben, das Reiten in Aachen stattfindet, das Segeln im Rheinland nicht stattfinden kann und das Tennis schon jahrzehntelang nicht mehr stattgefunden hat, das sind die klassischen vier großen Premium-Sportarten, einfach auf die Antwort nichts gekommen. Also auch das ein zweiter Punkt, um da ein Angebot zu machen, neben dem Geselligsein, ist es der Premium-Aspekt, ohne aber überkantitelt zu wirken. Und die dritte Frage, die wir uns gestellt haben, was haben wir hier in Köln? Wir sind die viertgrößte Stadt der größten europäischen Volkswirtschaft, aber an Sportevents, die tatsächlich auch eine internationale Ausstrahlung entfalten und regelmäßig hier stattfinden. Da kommt man dann auf das Handball-Final vor. Definitiv, das ist ein europäischer Kernmarkt, ein wahnsinnig bedeutendes Event, das unserer Stadt gut tut. Aber das wird von einem Verband gemacht, der hier nicht ansässig ist und der die Stimmung mitnimmt, aber dem eigentlich das Event das ganze Jahr über nie, keine Bedeutung zugemessen wird hier. Das heißt, dem fehlt der erste Punkt unserer DNA wieder, dieses Geselligsein für den Rheinländer etwas zu machen. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir eine sehr spitze, klare DNA fahren, nämlich mit Schwade und Viere, mit Premium und mit Internationalitäten, dass wir dann glauben, ein sehr attraktives Angebot zu machen. Und diese Mentalität, die findet sich in allem wieder, was jetzt dann kommt, vom weißen Blatt Papier weg. Und das sind die wichtigsten, sofort die drei Elemente, die wir angegangen sind, war das Budget, vollkommen klar. Ja, war dann im zweiten die Aufbauorganisation, also mit welcher Organisationsstruktur wollen Sie das Event basteln, wie gerade angesprochen, mit einer Agentur oder was Eigenes aufbauen, was immer mühseliger ist, weil Sie die Menschen dafür finden müssen, die brennen, die sagen, diese DNA passt für mich, da glaube ich an Erfolg, da hänge ich mich voll rein und trage einen wertvollen Beitrag dazu bei, dass es auch gelingt. Und das dritte Element ist dann die Ablauforganisation. Mhm. Sie müssen den Menschen ja erklären, was passiert bei einem WTA-Turnier die ganze Woche, was für Potenziale gibt es, denn die Menschen hier kennen es nicht schlichtweg. Ja. Und diese drei Dinge sind die ersten Dinge und von dort aus entwickelt sich alles andere weiter. Und sie müssen bei uns, da bin ich gnadenlos bis hin zur Penetranz, zwei dieser drei DNA-Punkte müssen bei jeder noch so kleinen Entscheidung von jedem einzelnen Mitglied im Organisationsteam berücksichtigt werden, sonst machen wir etwas nicht.
Ja.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn nur wenn ich es so hart penetriere, kann ich auch davon erwarten, dass ein ganzes Team von, sagen wir mal, momentan sind wir über 12, die regelmäßig dran arbeiten, dann auch so ein Event in die richtige Richtung zieht. Und jeder weiß, in welche Richtung es geht.
Ja.
Und das halte ich für ein ganz wichtiges Element.
War das Logo von den Cologne Open, war das eins der ersten Punkte, was Sie fertiggestellt haben? Weil da ist der Tennisschläger und da ist der Kölner Dom mit enthalten. Ist das so? Ist das dann auch so dieser Teil der DNA, worüber Sie sprechen?
Da geht es dann los, ganz genau, im visuellen Bild. Wir haben sogar die Hohenzollernbrücke drin, wenn Sie das Logo anschauen, das ist die Bespannung. Ja, weil es gibt heutzutage fast keine Fotos mehr, in dem der Dom ohne die Hohenzollernbrücke drauf ist. Ja, und das ergibt sich aber alles auch aus der DNA. Ja, das Briefing war ganz klar, Kölsches Tennistainment, Internationalität, Premium. Und das finden Sie im Logo wieder. Tennis ist Premium. Ja, Sie finden Schwade und Viere, Kölsch mit dem Dom und mit der Hohenzollernbrücke wieder und Sie finden mit dem Hashtag die Internationalität wieder.
Ja. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben so ein bisschen angefangen mit dem Drumrum, beziehungsweise dann auch das, was die Side-Events etc. Zu machen. Wie läuft denn die Sponsorensuche in diesen Zeiten? Sie haben auf Ihrer Homepage haben Sie schon ein paar Partner abgebildet. Es sind unsichere Zeiten für uns alle. Wenn es eine gute Nachricht gibt, dann, dass keiner davon ausgeschlossen wird von dieser Pandemie. Wie findet die Sponsorensuche dort im Moment statt? Auch alles nur im Halbbereich, also dass man sagen kann, wir können nichts genau sagen, oder kann man da wirklich dann auch schon fixe Sachen machen?
Ja, man kann natürlich gemeinsam mit einem Partner das Konzept entwickeln und wir gehen da von einem individuellen Approach immer aus für jeden Partner. Wo macht es für ihn aus unserer Sicht Sinn, sich zu engagieren, was zu tun, wie das Turnier zu verwerten? Aber da gehören zwei Partner dazu. Und es ist schon so, dass auf dem Vermarktungsmarkt ist es so, dass sie nicht immer auf offene Ohren treffen, überhaupt über irgendetwas nachzudenken. Mhm. Weil natürlich ganz viele Entscheider und auch die Sponsoring-Abteilungen haben, sagen wir, keine Ahnung, wann sie eigentlich wirklich wieder richtig weitermachen können. Und sie möchten jetzt nicht für die Tonne arbeiten. Nicht, weil sie in Kurzarbeit sind, das will ich gar nicht sagen. Mhm. Ja, das gibt es einige Firmen, aber jetzt sich mit einem Turnier im Mai zu beschäftigen, ein Aktivierungskonzept zu entwickeln und dann irgendwo hinterher zu sagen, ach, das war jetzt super, Herr Müller, wie wir das alles gemacht haben, oder Herr Frieske ist bei uns dafür verantwortlich. Ja. Das haben wir ganz toll gemacht, aber es war für die Tonne und nächstes Jahr sieht die Welt wieder völlig anders aus. Das wollen nicht so viele.
Ja.
Und, sie können Tennis, oder sie können eigentlich keine Sportart so verkaufen, wie es der Fußball kann, da rennt jeder hin, da will, zumindest war das so vor der Pandemie, das nehmen wir auch gerade eine gewisse Änderung auch wahr, aber Sie müssen schon sehr individuell und sehr gut überzeugen und sehr auf den Partner eingehen. Dann macht es für ihn Sinn, auch was Großes abzuschließen und diese ganzen, mal die Ebene, auf denen Tennis funktioniert. Tennis funktioniert super auf der internationalen Ebene und Tennis funktioniert, wenn Sie ein gutes Event draus machen, hervorragend auf der regionalen Ebene. Ja. Und das sind so die beiden Approaches, die sie berücksichtigen. National hat man mit den Teamsportligen eine sehr große Konkurrenz, mit dem Fußball natürlich eine sehr große Konkurrenz. Deswegen fokussieren wir auf diese beiden Dinge. Und da ist es für jeden irgendwo schwer, jetzt eine verbindliche Aussage zu machen, wenngleich man sie von uns bekommt, weil wir stehen auf morgen und sagen, geil, 15. Mai geht's los. Ja, also das ist schon so die Mentalität, die wir haben.
Ja, und dann auch auf den langfristigen Bereich hinzielend, weil Sie sagen, wir haben die Lizenz und wir wollen jetzt erstmal nichts für die Tonne machen, sondern auch für die nächsten Jahre. Geht da schon was Sicheres, also dass man sagt, wir können so ein bisschen was sicher machen, oder ist das auch eher, Lass uns dieses Jahr mal versuchen und nächstes Jahr dann weitersehen?
Also gerade die Partner, die Sie sehen, die sind wirklich von Anbeginn zum Teil schon mit der Aussicht, in Anführungsstrichen nur ein Challenger-Turnier zu bekommen mit dabei. Und die sind haben letztes Jahr mitgehört, gesagt, jawohl, geil, 21 geht's los, finden wir super, und haben dann 2-3 Jahresverträge, unsere Partner alle auch. Das hat sich wirklich, sag mal, als sehr, sehr treue Partnerschaft, jeden Einzelnen, fällt keiner ein, der nur für ein Jahr abgeschlossen hat. Selbst wenn ich jetzt ausführlich drüber nachdenke. Deshalb können wir auch über sagen wir, konkrete Dinge wie sprechen, wenn es der Partner möchte. Mhm.
Ein Punkt auf Ihrer Website ist Tickets und Hospitality, Tickets demnächst verfügbar. Ticketverkauf, wir wissen im Moment, alle Sportevents laufen im Moment ohne Zuschauer in Deutschland ab. Wie laufen da die Gespräche mit dem Land, was zum Beispiel diesen Ticketverkauf angeht? Haben Sie da in irgendeiner Weise Aussicht darauf, dass Sie vielleicht bald mit dem Ticketverkauf starten können, oder ist auch das immer noch komplett unsicher?
Es ist seit Ende November wieder unsicher. Mhm. Wir hatten schon vor, das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen, vollkommen klar, das ist sehr wichtig, hätten es aber nicht guten Gewissens anbieten können. Wir sind verkaufsfähig seit September letzten Jahres, seit die Sommerpause vorbei war. War auch mal ein Gedanke, vielleicht die beiden ATP-Turniere, die hier mit einer Einjahreslizenz stattgefunden haben, in Köln zu nutzen, eben um Tennisinteressierte aufmerksam zu machen auf uns. Aber im Prinzip unser Ticketing-Chef, mit dem sprechen wir alle 2 Wochen und sagen, auf welchem Datum schieben wir denn jetzt den Vorverkauf wieder weiter? Wann kann ich aufs rote Knöpfle drücken? Das ist die Situation, und momentan bin ich ehrlicherweise nicht sehr zuversichtlich, dass wir da wahnsinnig viele Zuschauer reinlassen dürfen im Mai. Mhm. Ende November hätte ich Ihnen gesagt, ich glaube, Herr Thies, wir könnten eines der ersten Events sein, die weitgehend wenig Einschränkungen haben werden im Mai. Das ist seit Ende November und diesem, ich sag's nochmal, sehr subjektiv, diesem halbgaren Lachsen-Lockdown jetzt nicht mehr so stark der Fall wie eben Ende November noch.
Ja, also das ist so ein bisschen die größte Unsicherheit, die Sie ja noch mit haben, neben der Spielerinnenverbindung.
Definitiv, ja.
Was sind denn jetzt die nächsten Schritte in den nächsten Wochen, die für Sie am dringendsten aufkommen, auch gerade wieder in diesen unsicheren Zeiten?
Ja, wir müssen jetzt auf die wichtigsten Informationen von Gesundheitsämtern oder Gesundheitsbehörden zusammentragen. Wir müssen die davon überzeugen, dass unsere Bubble funktioniert, also unsere, die WTA-Bubble, ja, die aus meiner Sicht wirklich ein Paradestück an Detailliertheit und auch Akribie nachweist, dass man das umsetzen kann. Da haben wir keine Bedenken, das nicht zu können, aber letzten Endes brauchen wir ein ganz klares Commitment von den Gesundheitsbehörden, ja, ihr dürft Spielerinnen aus plus minus 30 Ländern, die kommen nicht alle aus ihren Ländern, ja, die kommen ja aus der Tour raus, aber die dürft ihr reinlassen, und zwar mit den und den Bedingungen, die ihr da aufgestellt habt. Dieses Commitment brauchen wir, und zwar so schnell wie möglich, weil wenn dieses Commitment nicht kommt, dann gibt es irgendwann einen Tag X, an dem sie sagen müssen, sie haben das Commitment nicht, und alles, was sie jetzt tun, könnt auch in eine Richtung Fahrlässigkeit gehen, den Spielerinnen zu suggerieren, jawohl, ihr könnt spielen und müssen eine Woche vorher doch Schluss machen, ja, oder 2 Wochen vorher, genauso mit Partnern, genauso mit den Zuschauern. Irgendwann kommt dieser Tag X, der ist auch nicht mehr in allzu ferner Zukunft, ja, und dann müssen wir dieses Commitment haben. Und wenn wir es haben, dann geht es mit Vollgas weiter. Und wenn wir es nicht haben, dann muss man schauen, was man aus den Arbeiten und Ergebnissen, die wir bisher geliefert haben, dann für 22 mitnimmt. Das ist dann sehr leidenschaftslos, wie wir da dran gehen.
Können Sie mal gerade als letzte Frage noch so ein paar Details aus dieser WTA-Bubble noch preisgeben? Also was muss passieren, beziehungsweise was für Voraussetzungen müssen laufen, damit Sie dann auch die Spielerinnen bei dem Turnier dann haben können im Moment?
aus Sicht der WTA, aus der WTA-Bubble,
genau. Meine ich, ja.
Also das ist alles sehr, sehr viel, aber nichts, was nicht machbar ist. Also wir brauchen im Hotel zum Beispiel abgetrennte Flure und Stockwerke für die Spielerinnen. Wir brauchen Catering, das komplett abgepackt nur geliefert wird, das frisch zubereitet wird. Wir brauchen ganz wichtig eine zentrale Stelle, die wir einrichten, ist der sogenannte TICO, der Tournament Infection Control Officer. Das heißt, der wirkt zwischen WTA, Gesundheitsbehörden, dem Turnier und der Kommune, auch ab sofort vorbereitend, aber dann auch während des Turniers. Wir haben Teststationen, wir haben Desinfektionsstationen ins Hotel rein, extra Eingang für unsere Spielerinnen und für den Staff. Wir haben ganz viele Büros, Massageeinrichtungen, die normalerweise alle auf der Anlage sind. Die haben wir zusätzlich nochmal im Turnierhotel dann. Und da haben wir natürlich mit dem Maritim am Heumarkt in Köln einen tollen Partner, weil das größte Haus in Köln ist. Mhm. Und der hat alleine 18 oder 19 Konferenzräume, die dann auch Corona-konform abgeriegelt werden können für die Bedürfnisse, die wir eben aus diesem WTA-Handbook noch haben. Also das ist eine komfortable Situation im Hotel, aber es ist halt unheimlich viel Arbeit, aber die scheuen wir nicht, ja, sondern wir wollen ja was Gutes basteln, müssen aber eben versuchen, die Spielerinnen in die Bubble überhaupt erst reinzubekommen. Und da ist die Schnittstelle zwischen WTA und zwischen den Gesundheitsbehörden.
Ich kann nur wieder die Daumen drücken, dass wir in 4 Wochen, wir wollen uns in 4 Wochen oder 5 Wochen nochmal wieder zusammensetzen, dass wir bis dahin bessere Nachrichten haben und dass wir bis dahin vielleicht diese Pandemie oder dieses Virus in Deutschland halbwegs im Griff haben, sodass sie dann auch weitermachen können. Herr Müller, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Vielen Dank, Herr Thies. Bis bald.
Das war Oliver Müller, Turnierdirektor der Cologne Open. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, werden wir diese Updates zu dem Turnier, das ab dem 15. Mai in Köln stattfinden soll, regelmäßig im Podcast bringen. Das nächste Mal werden wir dies kurz nach den Australian Open tun. Dort sind wir dann ja wieder mit regelmäßigen Ausgaben dann am Start. Wenn euch gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Und ansonsten kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen. Die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.